Bist du im Urlaub eher Typ Strand oder Typ Berge? Ehrlicherweise, ich bin einer, dem beides extrem gut gefällt. Ich liebe es, auf dem Strand zu chillen, dem Meer zu lauschen und einfach mal, ja, auf der Liege mich zu bräunen. Auf der anderen Seite bin ich auch ein ganz großer Fan, in die Berge zu gehen und wandern zu gehen. Von dem her, mir gefällt beides extrem gut. Für die meisten ist wohl die Entspannung am Strand das beliebteste. Stell dir vor, es gibt einen weichen Sand, türkisfarbenes Meer und das Geräusch der Wellen. Man kennt sie, die berühmtesten Strände der Welt auf den Seychellen, Mexiko, Thailand oder Hawaii. Und in den 60er und 70er Jahren gab es auch einen europäischen Urlaubshotspot, den keiner davon das Wasser erreichen konnte. Varosha auf Zypern. Doch von einem Tag auf den anderen war die gesamte Stadt wie ausgestorben. 50 Jahre lang eine Geisterstadt. Doch was ist passiert? Wenn du das erfahren möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran bei dieser Lubal-Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Lubal-Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Varosha. Tagtraum vergangener Zeiten. Man spricht ja immer über die wilden 70er und 80er Jahre. Aber auch die 60er waren nicht von schlechten Eltern. Denn die ersten Farbfernseher kamen auf den Markt und fast jeder Haushalt hatte eine dieser summenden Röhren im Wohnzimmer stehen. Die Hollywood-Szene blühte auf. Und mit massentauglichem Fernsehen wuchs auch der Wunsch nach einem Leben wie auf dem Bildschirm. Die Reichen und Berühmten machten Urlaub an reinweißen Sandstränden und sonnten sich am türkisblauen Meer. Noch dazu spielte der wirtschaftliche Aufschwung mehr Geld in die Haushaltskassen. Der Urlaubstourismus war geboren. Viele Hotspots für den Massentourismus kennt man noch heute. Miami Beach in Florida, der Hollywood Beach gleich nebenan. Doch der wahre Star der 60er und 70er Jahre lag viel weiter östlich auf der Weltkarte. Nämlich auf Zypern. Ein kleines Städtchen mit dem Namen Varosha, nahe der Hauptstadt Famagusta, zog immer mehr Stars und Sternchen an. Die Stadt reagierte darauf und wusste ihre Chance zu nutzen. Innerhalb kürzester Zeit schossen ganze Apartmentkomplexe, teure Luxushotels, Nobelboutiquen, Sternerestaurants und Freizeiteinrichtungen aus dem Boden. Für die Gäste natürlich nur das Beste. Die Zyprioten, so nennt man die Leute in Zypern, profitierten vom Massentourismus und der Geldfluss endete direkt in zypriotischen Haushaltskassen. Eine Win-Win-Situation für alle. So, und dann kam alles anders, und zwar der Einmarsch der Türkei und die Besetzung Varoschas. Lange Zeit strahlte die Sonne über Zyperns Touristenhochburg, doch im Juli 1974 änderte sich alles. Endgültig. Türkische Truppen marschierten im Norden Zyperns ein und besetzten unter anderem Varosha. Von da an war die Stadt Militärgebiet, betreten verboten, und das über 45 Jahre lang. Also, was ist passiert? Varosha wurde Opfer eines Konflikts auf Zypern, der schon lange Zeit brodelte. Gemeinsam tauchen wir in eine zypriotische Geschichte, denn nur so können wir wirklich verstehen, wie es dazu kommen konnte. Wieso wurde denn eine so schöne Touristenstadt, ein Touristenhotspot, über Nacht zur Geisterstadt? Also, blicken wir mal in die Vergangenheit, noch vor diesem Boom des Tourismus auf Varosha. Also, zur Vorgeschichte. Das Schicksal Zyperns war schon vor Jahrhunderten kompliziert. Denn die Insel gehörte nicht offiziell, aber kulturell zum griechischen Festland. Im 16. Jahrhundert fiel Zypern in den Besitz des Osmanischen Reiches. Die Christen flohen vor den muslimischen Truppen aus der Hauptstadt Famagusta und errichteten vor den Mauern eine eigene Siedlung. Diese trug den Namen Varosia oder auch Varosha. Das Osmanische Reich wusste mit der Insel nicht wirklich viel anzufangen. Viele Rohstoffe gab es dort nicht. Also, was hat man gemacht? Man verpachtete es Zypern an Großbritannien und Irland. So wurde Zypern zur britischen Kolonie. Immer wieder gab es Konflikte zwischen türkischen, zypriotischen und griechisch-zypriotischen Bewohnern. Durch unterschiedliche Schulen wurden beide Lager streng voneinander getrennt gehalten. Man wollte sich ja schlicht nicht miteinander verstehen. Und eine friedliche Koexistenz schien nahezu unmöglich. Und was war mit Britannien? Die Weltmacht förderte dieses Verhalten natürlich. Öffentlich wurde immer wieder propagiert, welche Unterschiede zwischen beiden Populationen herrschten. Die meisten davon waren natürlich haltlos. Viele sogar ausgedacht, aber es funktionierte. Britannien legitimierte mit diesem andauernden Konflikt sein Recht, auch weiterhin über die Menschen der Inseln zu herrschen. Etwas in Zypern und seine Bevölkerung investieren? Das kam dem Königreich gar nicht in den Sinn. Je weiter das Interesse Britanniens an der kleinen Kolonie sank, desto mehr wuchs Zyperns Wunsch nach dem Ende der Kolonialisierung. Sie wollten wieder fest in ein Reich eingegliedert werden und die griechischen Zyprioten in Griechenland, als auch die türkischen Zyprioten in der Türkei. Lange konnte das so nicht gut gehen. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg eskalierte die Situation. Griechenland unterstützte den Süden, die Türkei den Norden der Insel. Beide Lager griffen einander an, mit Bombenattentaten und bewaffneten Überfällen. Britannien hatte ebenfalls wieder seine Finger im Spiel und heizte den Konflikt bewusst weiter an. Andere Supermächte, wie die USA, versuchten zu schlichten und einen Bürgerkrieg zu verhindern. Letztendlich trugen ihre Bemühungen Früchte. Mit den Züricher und den Londoner Abkommen von 1959 einigten sich die Beteiligten Griechenland, Türkei, Großbritannien und die zypriotische Bevölkerung auf einen Beschluss. Zypern wurde ab 1960 zu einer unabhängigen Republik und wählte seitdem auch seine eigene Regierung. So, und jetzt denkt ihr, passt alles? Ende gut, alles gut? Leider nicht. Denn es kam zu einem Zypern-Konflikt 1974. Während sich Varosha in den 60er Jahren zum Touristenmagneten entwickelte, wuchs die Bedeutung der kleinen Stadt immer weiter an. Um 1970 erwirtschaftete der Tourismus in Varosha 57% des gesamten Bruttoinlandprodukts Zyperns. Eine immense Leistung in diesen goldenen Zeiten. Doch hinter der strahlenden Fassade brodelte es. Denn die Verfassung von 1960 wurde nicht nur positiv aufgenommen. Die griechisch-zypriotische Bevölkerung fühlte sich benachteiligt. Und warum? Nun, schließlich erhielten sie die gleichen Rechte wie die türkischstämmigen Einwohner der Insel, obwohl Zypern einst rein griechisch gewesen war. Dagegen sahen türkischstämmige Zyprioten Zypern als rechtmäßigen Teil des Osmanischen Reichs an, also als Besitz der Türkei. Schließlich hatten sie die Insel erobert, also nicht sie selbst, sondern die Generationen Jahrhunderte vor ihnen. Aber wie so oft wurde dieser Umstand gerne ignoriert. Allerdings von beiden Seiten. Für die griechische Seite war die türkische noch immer der Feind und umgekehrt. Statt einer Verständigung und friedlicher Annäherung beider Volksgruppen kam es oft zu blutigen Konflikten. Diese Konflikte gipfelten 1974 in folgenreiche Ereignisse. In Griechenland tat sich etwas. Eine militärische Gruppe stützte die Regierung in Athen und übernahm die Führung. Diese sogenannte Militärjunta unterstützte am 15. Juli 1974 einige hohe Offiziere der zypriotischen Nationalgarde bei einem Putschversuch. Und auch dieser war erfolgreich. Damit brachen die Griechen das Abkommen von 1959 und die restlichen beteiligten Mächte mussten reagieren. Doch Britannien lehnte ein gemeinsames Eingreifen ab. Also intervenierte die Türkei auf eigene Faust. Sie besetzte Nordzypern und damit auch 40% der Insel, die etwa 70% des Bruttoinlandprodukts einbrachten. Wirtschaftlich war das für die Putschregierung ein absolutes Desaster. Also zog sie sich recht schnell wieder zurück. Noch im gleichen Jahr wurde Zypern wieder unabhängig. Allerdings zog die Türkei ihre Truppen nicht ab, auch nicht nach mehrmaliger Aufforderung der Supermächte. Ganz im Gegenteil. Sie wollte Nordzypern sogar als eigenen Staat ausrufen. International wurde das allerdings nie anerkannt. So, jetzt blicken wir in das Jahr 1974 und da geht es um Menschenrechte. Die Bewohner Varoschas wurden während der Invasion mitten am Tag aus ihrer Stadt vertrieben. Sie flohen vor den türkischen Truppen in den Süden Zyperns. Viele hatten Angst, doch sie rechneten mit einer schnellen Klärung des Ganzen. In wenigen Tagen oder Wochen würden sie sicher zurückkehren können. Also nahmen sie nur das Nötigste mit. Schnell wurden Kinder an die Hand genommen und Wertsachen versteckt zurückgelassen. Doch es kam alles anders. Die Türkei errichtete an der sogenannten Attila-Linie, der Trennung zwischen Nord und Süd, eine militärische Sperrzone. Unter anderem Varosha wurde militärisch abgeriegelt. Doch es blieb nicht bei einer einfachen Besetzung. Die Türkei begann mit Luftangriffen auf die größten und wichtigsten Gebäude der Touristenstadt, zum Beispiel das Salaminia Tower Hotel. Bomben zerschlugen den Glanz der Stadt und zerstörten ihre Infrastruktur vollständig. Doch warum? Vermutlich als reine Machtdemonstration. So, und seitdem ist Warschau auch so, wie es heute ausschaut: Verfall und Stillstand. Über Jahrzehnte blieb Warschau eine militärische Sperrzone, umgeben von Stacheldraht und streng bewacht. Der Weltsicherheitsrat beschloss 1984, dass Warschau nur von ehemaligen Anwohnern wieder besiedelt werden darf. Doch die Türkei hielt die Bewohner über Jahrzehnte von ihrem Besitz fern. Sie würden nie wieder in ihre Häuser zurückkehren. Lange Zeit blieb das Betreten der Geisterstadt offiziell verboten. Doch dieser ganz besondere Lost Place zog viele Touristen an. Schließlich war Warschau, wie sogenannte Urbexer gerne sagen, eine echte Zeitkapsel der 70er Jahre. Im Internet kursieren Fotos von eingerichteten Modegeschäften oder einer ganzen Tiefgarage voller Oldtimer. Einst fabrikneue Sportwagen, die in einem Autohaus vergeblich darauf warten, das erste Mal gefahren zu werden. So, Warschau, 2017. Auf einmal eine überraschende Öffnung der Stadt. Es wurde recht ruhig um die Geisterstadt, zumindest bis 2017. Plötzlich verschwand der Stacheldraht um einen Abschnitt des Strands vor den Ruinen der Stadt. Die Türkei öffnete diese Region als Badestrand für türkische und zyperntürkische Reisende. Baden vor Ruinen, umgeben vom Militär und Stacheldraht. Ob ich mich dahin trauen würde, um zu baden, die Geschmäcker sind wohl wahrscheinlich verschieden. Jedenfalls fanden sich schnell erste Touristen ein und wie es in der Wirtschaft so ist, mit ihnen kamen die ersten zyperntürkischen Zivilisten, die dort Läden eröffneten. Bald gab es Getränkeshops und Wassersportschulen. Den Beschluss von 1984 nach illegal. Im Herbst 2020 wurde ein weiterer Teil der Stadt geöffnet. Dieses Mal sogar für Touristen aus aller Welt. Eine Fläche von 3,5 Quadratkilometer wurde vom Stacheldraht befreit. Selbst der türkische Präsident Erdogan reiste dorthin und picknickte am Strand. Ja, war das jetzt eine Provokation für die rechtmäßigen Eigentümer oder doch etwas anderes? Nun gut, die Warschau ist und bleibt eine Geisterstadt. Denn wie schlimm ist denn der Verfall? Auch ehemalige Bewohner durften ihre Heimatstadt wieder betreten. Aber schon nach wenigen Schritten auf den neu asphaltierten Straßen folgte die Ernüchterung. Es gab hölzerne Barrikaden vor den Ruinen und ein generelles Betretungsverbot für Gebäude, auch wenn es die Besitzer selbst waren. Das sorgte natürlich für große Verwirrung und Skepsis. Die Menschen durften also ihr eigenes Eigentum nicht betreten. Gleichzeitig wurden aber neu gebaute Cafés für den Tourismus eröffnet. Direkt neben dem Gelände zerbombter Hotels und Restaurants. Also, wenn ich euch das hier vorlese, dann ist das für mich extrem kurios komisch. Ja, auf der einen Seite dürfen die ehemaligen Eigentümer ihre Grundstücke, ihr Hab und Gut nicht betreten. Auf der anderen Seite werden aber wieder Cafés und neue Gebäude für den Tourismus hochgezogen. Das alles noch irgendwie ein bisschen unter Militärsperrzonengebiet. Also ganz komische Situation. Einige wenige trauten sich trotzdem in ihre Häuser und schossen Fotos. Doch der Schock saß tief. Während der Besetzung wurden die Gebäude bis auf die letzten Kupferkabel vom türkischen Militär geplündert. Nichts blieb zurück als nackte, traurige Mauern. Dazu kamen die großen Schäden durch Meeresluft, Bombardierung und Leerstand. Durch den Beton zogen sich tiefe Risse. Der Stahl im Inneren war vermutlich längst verrostet. Warschau war nur noch eine leere Hülle. Weniger ein Schatten seiner selbst. So, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie wird es denn mit Warschau denn weitergehen? Wird Warschau wieder aufgebaut? Ja, gerade uns aus der Baubranche drängt sich allmählich eine Frage auf. Wie geht es mit der Stadt weiter? Wird sie wieder aufgebaut? Und wie soll das Ganze denn aussehen? Tatsächlich sollen noch weitere Teile geöffnet werden, entgegen aller Beschlüssen der UN. Die Grundstücksbesitzer erreichte ein Angebot, das einen die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Sie könnten ihren Besitz direkt an die nordzypriotische Regierung verkaufen. Natürlich ausschließlich an sie. Oder sie müssten weiterhin dabei zusehen, wie einstiges Zuhause immer weiter zerfällt. Gerüchten nach soll ein türkisch-zypriotischer Unternehmer im Jahr 2023 fünf der damals größten und beliebtesten Hotels der Stadt Warschau von ihren rechtmäßigen Eigentümern abgekauft haben. Sein Ziel sei es angeblich, jedes von ihnen wieder aufzubauen und unter seinem ursprünglichen Namen neu zu eröffnen. Doch wenn wir uns ehrlich sind, was bringt denn das Ganze? Die Antwort ist relativ einfach. Hier findet eine schleichende Annektierung der Stadt durch die Türkei statt. Die internationale Politik sieht sich machtlos. Und die ehemaligen Einwohner der Stadt fühlen sich im Stich gelassen. Sie stehen vor einer Wahl, die auf lange Zeit gesehen keine ist. Hoffen sie weiter darauf, irgendwann zurückkehren zu können? Oder verkaufen sie ihre Heimat, ihr Hab und Gut, an die illegalen Neubürger? So, gibt es eine Zukunft für die Stadt Varosha? Was bleibt, ist leider eine ungewisse Zukunft einer Stadt, die zum politischen Spielball wurde. Natürlich wäre ein Wiederaufbau im Interesse aller. Aber die Frage nach dem Wie bleibt. Varosha ist weltweit bekannt, nicht nur als frühere Tourismushochburg, sondern auch als bekannte Lost Place. Als ich da die Recherche gemacht habe mit unserem Team, gibt es auch eine sehr gute Doku von Galileo auf YouTube. Und da könnt ihr euch nochmal ein paar Verbildlichungen anschauen, ein paar Bilder, wie der Haro, einer von Galileos Reportern, dort war und sich diese Stadt angeschaut hat. So, wie könnte Varosha gerettet werden? Offizielle Pläne und Statements der türkisch-zypriotischen Regierung gibt es nicht. Doch man muss nicht einmal ein Tragwerksplaner sein, um bei einem Blick auf die Stadt festzustellen, der Großteil der Gebäude ist nach 50 Jahren Leerstand und Zerstörung wohl nicht mehr zu retten. Dabei wäre Varosha mit einem groß angelegten Sanierungs- und Neubebauungsplan eine echte Tourismusgoldgrube. Wünschenswert wäre natürlich ein Wiederaufbau durch die alten Besitzer mit internationaler Unterstützung. Es würde selbstverständlich eine Weile dauern, aber Varosha könnte den alten Glanz neu erstrahlen. Ihre Bekanntheit ist ein Garant für ein erfolgreiches Stadtplanungsprojekt. Die Voraussetzung dafür? Varosha müsste seinem Schicksal als politischer Spielball endlich entkommen. So, fassen wir also kurz nochmal zusammen. Varoshas Schicksal ist geprägt von der passiv-aggressiven Haltung der Türkei, gerade in den Jahren seit der Teileröffnung. Betrachten wir die Ereignisse seit 2017, ist mehr als deutlich, was die Stadt erwartet. Die rechtmäßigen Besitzer werden ihre Grundstücke wohl nicht mehr zurückbekommen. Und viele der ehemaligen Eigentümer sind entweder verstorben oder bereits in fortgeschrittenem Alter. Schließlich ist die Besetzung über 50 Jahre her. Sie werden nicht mehr ewig kämpfen können. Es wurden Menschen aus ihrer Heimat vertrieben und jahrzehntelang von ihrem Zuhause ferngehalten. Selbst als die Stadt wieder geöffnet wurde. Noch dazu kommt das Angebot der nicht legitimierten Regierung, die Grundstücke an die Besatzungsmacht zu verkaufen. Entweder das oder die Menschen sehen weiterhin traurig aus der Ferne auf die Trümmer ihrer Vergangenheit. In den Häusern waren wertvolle Erinnerungen. Mehr als Erinnerungen ist nach Zerstörung und Plünderung nicht mehr geblieben. All diese Menschen werden ihr früheres Zuhause wohl nie wieder zurückbekommen. Und egal, ob die türkische Regierung die Stadt in Zukunft wieder aufbaut, Varosha bleibt, zumindest im Herzen, immer eine traurige Ruine. Gefangen in einem Traum von vergangenen Zeiten, der zu einem politischen Albtraum wurde. Es ist wirklich eine traurige Geschichte. Traurig insoweit, dass Menschen vertrieben worden sind und alles zurücklassen mussten, größtenteils alles zurücklassen mussten und jetzt, wo sich die Lage eigentlich beruhigt hätte, nicht wieder zurückkehren können. Das ist wirklich traurig. Aufgrund einfach dieser politischen Machtspiele. Ja, solche Geschichten gibt es nach wie vor. Und ich hoffe, dass ihr diese Folge spannend gefunden habt. Blickt doch mal gerne auf die Internetseite, um sich einfach mal ein paar Bilder von dieser Geisterstadt anzuschauen. Und schaltet doch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Global Podcast. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald. Ciao.